wo Irre andere Irre in Ketten legen. Die momentanen Geschehnisse veranlassen mich dazu, diesen Satz zu ändern in die Welt, ein Tollhaus, wo ein Irrer Europa in Ketten legt. Angesichts der Nachrichten und der furchtbaren Bilder, die wir Tag zu Tag zu sehen bekommen, kann man schon mal fragen, wie weit ist die Endzeit vorangeschritten? Wo stehen wir heute? Was kommt auf uns zu? Leben wir in den letzten Tagen? Sind wir vielleicht gar die letzte Generation? Wie auch immer, ich jedenfalls habe den Eindruck, dass der Teufel, dieser Durcheinanderwerfer, losgelassen ist. Denken wir nun mal an die Teuerungen, die nun vermehrt auf uns zukommen. Unser Wohlstand in Gefahr, der allerdings oft genug auf Kosten der Drittländer geht, auf Kosten der Ärmsten der Armen. Schon das ist doch teuflisch. Nehmen wir Ostafrika als Modell für andere Regionen. Wenn die Ernte in der Ukraine nun ausfällt, dann wird es bis zu 20 Millionen Hungernden nur in dieser Region geben, zu der ja auch Somalia, Äthiopien und Teile des Südsudan gehören. Und wenn man jetzt noch weiß, dass Spekulanten auf Verteuerung von Lebensmitteln setzen und schon allein das die Preise explodieren lässt. Wir reden hier nicht von Kinkerlitzchen. Der Preis für Weizen stieg über 50%. Es sterben also Menschen, weil sie kein Geld mehr für Grundnahrungsmittel haben. Einfach teuflisch. Wenn ich sage, der Teufel ist los, dann denke ich auch an den Kontrollwahn, wie er in Ländern wie China, Nordkorea und Russland betrieben wird. Totale Überwachung. Klammer auf, in abgeschwächter Weise doch längst auch bei uns durch Internet, iPhones, Siri, Alexa, Klammer zu. Interessant ist jetzt, vieles von dem, was heute geschieht, ist in der Bibel längst vorhergesagt. Durch Jesus selbst oder auch durch Petrus, Paulus und Johannes. Siehe dessen Offenbarung. Selbst im Alten Testament finden wir dazu Aussagen, etwa bei Daniel und Hesekiel. Deshalb empfehle ich, diese spannenden Kapitel wieder einmal zu lesen und drüber nachzudenken. Zum Beispiel über Hesekiel 38, 1 bis 6, wo es heißt: Und das Wort des Herrn erging an mich, Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog, den Fürsten von Rosch, Mesech und Tubal, und weissage gegen ihn, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Mesech und Tubal, und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen. Ich will dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, eine große Menge. Perser, Kuschiten und Put mit ihnen, Gomer samt allen seinen Truppen, das Haus Dogarma vom äußersten Norden, auch mit allen seinen Truppen, viele Völker mit dir. Diese alttestamentlichen Namen lesen sich heute so: Magog, Mesech und Tubal, das ist Russland. Persien ist der Iran, Kusch ist Äthiopien, Put ist Libyen, Gomer ist die Türkei. Dogarma sind die Türkei, Armenien und die türkisch sprechenden Völker von Kleinasien. Ihr Lieben, hier wird eine Allianz vorausgesagt. Gog und Magog, ein militärisches Bündnis mit dem Ziel, Israel auszulöschen. Dem wird allerdings unser wiederkehrender Herr zuvorkommen. Jesus erweist sich nämlich als Sieger auf ganzer Linie. Die Bibel, wie gesagt, eine spannende Lektüre, gerade auch, wenn es um die Abläufe der Endzeit geht. Lasst uns heute über 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 nachdenken. Dort erklärt Paulus, worauf es in den kommenden Zeiten ankommt. Ich lese nach der Übersetzung der Basisbibel. Wir aber haben eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Sie steht im Zusammenhang mit dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder in Schrecken versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn ist schon da. Dabei ist es gleichgültig, worauf man sich beruft. Eine Eingebung des Heiligen Geistes, irgendeine Äußerung oder sogar einen Brief, der angeblich von uns kommt. Lasst euch durch nichts und niemand täuschen, denn zuerst muss es noch zur Auflehnung gegen Gott kommen. Dann erscheint auch jener Mensch, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereint und der umkommen muss. Er lehnt sich gegen alles auf und erhebt sich über alles, was man Gott oder Heiligtum nennt. Mehr noch, er nimmt sogar Platz im Tempel Gottes und gibt sich selbst als Gott aus. Erinnert ihr euch nicht daran? Ich habe euch das schon angekündigt, als ich bei euch war. Und jetzt wisst ihr auch, was diesen Menschen noch zurückhält. Denn er soll erst zur festgesetzten Zeit erscheinen. Allerdings ist die geheime Macht der Gesetzlosigkeit schon am Werk. Es muss nur noch derjenige, der sie bisher zurückhält, aus dem Weg geräumt werden. Dann wird der Gesetzlose ganz offen erscheinen. Aber der Herr Jesus wird ihn töten durch einen Hauch seines Mundes. Wenn er kommt, wird er ihn durch sein bloßes Erscheinen vernichten. Aber wo dieser Gesetzlose auftritt, ist der Satan am Werk mit seiner ganzen Macht, mit trügerischen Zeichen und Wundern und mit jeder Art von Verführung zum Unrecht. Die verloren gehen, lassen sich davon täuschen, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, die sie gerettet hätte. Deshalb schickt Gott ihnen diese Macht. Sie führt sie in die Irre, damit sie der Lüge glauben. So sollen alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Unser Text 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Ihr Lieben, habt keine Angst vor dieser Fülle. Wir gehen unseren Text Vers für Vers durch und beginnen mit der Frage, wie werden wir als Einzelne und als Gemeinde endzeittauglich? Erste allgemeine Antwort: indem wir an Jesus festhalten, uns mutig zu ihm bekennen, Kraft aus dem Wort Gottes schöpfen und wachsam bleiben. Schauen wir nun in unseren Text, Vers 1. Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern. Sie steht im Zusammenhang mit dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Das wollen wir doch gleich mal festhalten und uns dran freuen. Unser Herr kommt wieder und wir werden ihm dann entgegengerückt und mit ihm vereint. Welch wunderbare Gewissheit! Wir, die wir Jesus lieb haben, dann mit ihm in Ewigkeit vereint. Nun gab es aber auch in der Gemeinde in Thessalonien einige, die davon überzeugt waren, dass der Tag des Herrn schon da sei. Paulus beantwortet das mit einem klaren Nein und legt der Gemeinde dann ans Herz, Vers 2, lasst euch nicht so schnell aus der Fassung bringen oder in Schreckenversetzung versetzen durch die Behauptung, der Tag des Herrn ist schon da. Dabei ist es gleichgültig, worauf man sich beruft, auf eine Eingebung des Heiligen Geistes, auf irgendeine Äußerung oder sogar einen Brief, der angeblich von uns kommt. Durch nichts soll sich die Gemeinde verunsichern lassen. Auch heute nicht. Ihr Lieben, zu allen Zeiten haben Menschen vorgegeben, mehr zu wissen als andere. Auch und gerade, wenn es um die kommenden Dinge geht. Wie leicht man dadurch daneben liegen kann. Darum ist es wichtig, nicht über das Wort Gottes hinauszugehen. Und das Wort Gottes sagt hierzu durch Paulus, Vers 3, lasst euch durch nichts und niemanden täuschen, denn zuerst muss es noch zur Auflehnung gegen Gott kommen. Dann erscheint auch jener Mensch, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereint und der umkommen muss. Auflehnen gegen Gott, abfallen von Gott. Es war immer schon so, dass der Mensch glaubte, es besser zu wissen, es besser zu können als Gott. Allerdings gibt es auch das andere, eine große Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Gott ist vielen egal. Er kommt in ihrem Denken gar nicht mehr vor. Was ja auch eine Art von Auflehnung gegen Gott ist. Bitte hören wir es. Paulus spricht von einem nie dagewesenen Aufstand gegen Gott. Es wird also nicht eine weltweite geistliche Erweckung vorhergesagt, sondern im Gegenteil eine Erweckung des Bösen. Jesus sagt dazu, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe bei den meisten erkalten. In diesem Fahrwasser, weg von Gott, tritt nun ein Mensch in Erscheinung, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereint. Als Bibelleser kennen wir seinen Namen, es ist der Antichrist. Wir können ihn auch gegen Christus oder den anstelle Christus nennen. Vers 4. Dieser wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott wichtig ist. Ja, mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und von sich selbst sagen, dass er Gott sei. Dabei gibt er sich aber nicht etwa als Gott Jahwe aus, also als Gott der Juden. Der wurde ja im Zuge des Abfalls beiseite geschoben. Jahwe ist nicht Gott, ich bin Gott, wird er sagen und behaupten. Wer sich als Gott ausgibt, will verehrt werden. Die teuflisch bösen Charaktereigenschaften des Antichristen gipfeln deshalb darin, von den Menschen zu verlangen, als Gott angebetet zu werden. Und wehe, wer ihm dies verweigert. Nun kommt in unserem Text ein Einschub, Vers 5. Erinnert ihr euch nicht daran? Ich habe euch das schon angekündigt, als ich bei euch war. Über den Antichristen Bescheid zu wissen, gehörte in den ersten Gemeinden zum ABC ihres Glaubens. Ob Paulus dabei einen konkreten Namen nannte? Er nicht, sonst hätte er ihn in seinen Briefen bekannt gegeben. Wer also ist der Antichrist? Darüber wird ja bis heute spekuliert. Da gibt es die Deutung, das sei Mohammed. Denn auf ihn trifft voll zu, was im ersten Johannesbrief steht. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Mohammed leugnet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er ist für ihn weder der Christus noch der Heiland und Retter der Welt, sondern ein Prophet. Interessant für Luther war das Papsttum der Antichrist. Auch interessant finde ich folgende Aussage: Der Antichrist kann mit einer historischen Person, Nero, Napoleon, Lenin, Hitler, einem Kollektiv, Weltjudentum, Freimaurer, eine Institution, Papsttum, eine Ideologie, Rationalismus, Materialismus, Atheismus, oder einer politischen Bewegung, Kommunismus, Faschismus, Nationalsozialismus, identifiziert werden. Ihr Lieben, ich sehe es so: Durch die Jahrhunderte hindurch gab es Antichristen, aber der Letzte wird in seiner Gottfeindlichkeit alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. Dass es noch nicht so weit ist, das verrät Paulus uns in den Versen 6 und 7. Es gibt da etwas, was sein Auftreten noch verhindert. Ich lese: Und jetzt wisst ihr auch, was diesen Menschen noch zurückhält, denn er soll erst zur festgesetzten Zeit erscheinen. Allerdings ist die geheime Macht der Gesetzlosigkeit schon am Werk. Es muss nur noch derjenige, der sie bisher zurückhält, aus dem Weg geräumt werden. Noch ist es also nicht so weit. Etwas bzw. jemand verhindert das Auftreten dieses letzten großen Antichristen. Von wem bzw. von was ist hier die Rede? Aus dem Textzusammenhang geht hervor, dass es die an Christus glaubende Gemeinde ist, denn für Paulus ist der Dreh- und Angelpunkt seiner Aussagen eindeutig die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unser Versammeltwerden zu ihm hin. Erst wenn die Gemeinde entrückt ist, erst dann hat der Antichrist freie Bahn. So ist also das zurückhaltende Element die Gesamtheit der Gläubigen auf der Erde. Für mich ist das atemberaubend, was hier steht. Die weltweite christliche Gemeinde, zu der auch du und ich gehören, hat die Macht, das Böse zu hindern, es aufzuhalten. Mir fällt dazu die Zusage Jesu ein, dass nicht mal die Pforten der Hölle die Gemeinde überwinden können. Dazu passt dann auch 1. Johannes 4, Vers 4, wo es heißt: Aber ihr, meine Kinder, stammt von Gott. Und ihr habt die falschen Propheten besiegt, denn der, der in euch wirkt, nämlich der Heilige Geist, ist größer als der, der in dieser Welt am Werk ist. Ihr Lieben, erst wenn die von Gottes Geist erfüllte Gemeinde durch die Entrückung in die Herrlichkeit bei Gott aufgenommen ist, der Geist Gottes ist dann ja auch mit weg, denn er hat sein Ziel damit ja erreicht. Erst dann wird sich der bzw. das Böse so richtig entfalten und austoben können. Ich staune. Gott gibt das Handeln nicht aus der Hand, auch nicht in Bezug auf den Antichristen, denn er soll erst zur festgesetzten Zeit erscheinen. Gott legt den Zeitpunkt fest. Erst dann kann bzw. darf der Gegenchristus aktiv werden. Allerdings, so haben wir es vielleicht noch im Ohr, allerdings ist die geheime Macht der Gesetzlosigkeit schon am Werk. Paulus spricht von geheimer Macht beziehungsweise von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit meint die Ablehnung aller göttlichen Autorität. Und das sehen wir doch. Die Tendenz geht eindeutig dahin, die Autorität Gottes zu untergraben und ihn nicht mehr anzuerkennen. Natürlich ist es vielen Menschen gar nicht bewusst, dass sie an dieser Gesetzlosigkeit mitwirken. Deshalb wird es hier als ein Geheimnis bezeichnet. Es wird erst dann so richtig deutlich, wenn der Gesetzlose ja offen ans Licht treten wird. So betont es auch Vers 8 plus wunderbare Ergänzung. Dann wird der Gesetzlose ganz offen erscheinen. Aber der Herr Jesus wird ihn töten durch einen Hauch seines Mundes. Wenn er kommt, wird er ihn durch sein bloßes Erscheinen vernichten. Schaut man den Ausdruck vernichten im Zusammenhang an, dann erkennt man, dass nicht nur dieser abscheuliche Frevler zunichte gemacht wird, sondern all das, was irgendwie mit ihm verbunden ist. Gott lässt seiner nicht spotten. Nachdem Paulus der Gemeinde in Thessalonich Mut gemacht hat, habt keine Angst, durch die Entrückung werdet ihr mit Jesus vereint und damit in Sicherheit sein, zeigt Paulus weitere Hintergründe und Zusammenhänge auf. Vers 9. Wo dieser Gesetzlose auftritt, ist der Satan am Werk mit seiner ganzen Macht, mit trügerischen Zeichen und Wunder und mit jeder Art von Verführung zum Unrecht. Satan? Was für ein Satan? Den gibt's doch gar nicht. Der ist doch eine Erfindung der Kirche, um die Menschen an sich zu binden. Falsch. Jesus und auch die Jünger sprechen hier eine andere, eine ganz deutliche Sprache. Für sie ist Satan ein Lügner, ein Verfälscher, ein Nachahmer. Weil er als Lügner ja keine Wahrheit einführen kann, darum versucht er, die Ratschläge Gottes zu verfälschen. Außerdem ahmt er Gott nach. Wie? Da Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart, versucht Satan das auch. In seinem Wahn Gott ersetzen zu wollen, um sich selbst weltweit verehren und anbeten zu lassen, installiert er einen Gegenchristus, den Menschen der Gesetzlosigkeit. Dieser darf nun täuschen und verführen. Dazu stellt Satan ihm seine ganze Kraft zur Verfügung. Und da Jesus ja Zeichen und Wunder vollbracht hat, hat das sein Antichrist ebenfalls zu tun. Wir merken es hier, Satan, ein Nachäffer Gottes in ganzer Linie. Deshalb sollten wir ja auch vorsichtig sein, wenn heute von Wundern die Rede ist. Natürlich gibt es Wunder, wir haben sie schon erlebt. Aber wir sollten immer fragen, aus welcher Kraft geschehen die denn? Wird damit Gott geehrt oder stecken halt doch nur Betrug und Verführung dahinter? Apropos Betrug und Verführung. Mir wird immer wieder mal beteuert, ich glaube ja auch an Gott, aber Jesus als Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und am Kreuz wegen mir starb, also bitte. Dazu 1. Johannes 4, 2 und 3. Ihr könnt den Geist Gottes daran erkennen, dass jemand bekennt, Jesus Christus ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Wer das tut, der hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht auf diese Weise zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt, sondern er hat den Geist des Widersachers von Christus. Der Feind betrügt und verführt. Und das Schlimme daran, Vers 10, die verloren gehen, lassen sich davon täuschen, denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, die sie gerettet hätte. Anders gesagt, die, die sich verführen lassen, sind keine armen Betrogenen. Der Grundtext macht deutlich, sie nahmen es freudig auf, aber eben nicht Gottes Wort. Sie haben eine andere Wahl getroffen und das willentlich und endgültig. Sie haben den Vorspiegelungen des Verführers geglaubt. Sie haben dessen Lügen mehr vertraut als der Wahrheit Gottes und werden deshalb zusammen mit dem Sohn des Verderbens untergehen. Wichtige Beobachtung: Wenn es um Wahrheit geht, so steht sie in Gottes Wort immer, immer in der Einzahl. Es gibt keine verschiedenen Wahrheiten. Jesus Christus ist die Wahrheit in Person. Diejenigen aber, die verloren gehen, haben ihn und damit die Wahrheit verworfen und stattdessen die Lüge in Person freudig willkommen geheißen. Sie haben die Finsternis dem Licht vorgezogen. Sie haben Gott abgelehnt und sich für Satan entschieden, geöffnet. Sie haben Christus verachtet und sich damit dem Antichrist unterworfen. Ihr Lieben, je nachdem, wie wir zu Jesus Christus und damit zur Wahrheit Gottes in Person stehen, entscheiden wir selbst, ob wir in Ewigkeit leben werden oder verloren gehen. Das bestätigt nun auch noch die beiden Schlussverse unseres Textes. Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, die sie gerettet hätte. Deshalb schickt Gott ihnen diese Macht. Sie führt sie in die Irre, damit sie der Lüge glauben. So sollen alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Gott sendet denen, die ihre Rettung durch Christus partout nicht annehmen wollten, eine Energeia, eine wirksame Kraft, eine Energie des Irrwahns. Dabei ist es nicht so, dass Gott die Kraft des Irrwahns nur zulässt, er sendet sie ihnen. Weil sie seine Wahrheit verabscheuen, müssen sie nun der Lüge glauben. Wir haben damit ein göttliches Prinzip vor uns, das wir beispielsweise auch aus dem Römerbrief kennen. Römer 1: Der Mensch tauscht die Wahrheit Gottes gegen die Lüge. Daraufhin liefert Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften aus. Der Mensch muss nun leben, was er zutiefst will. Nochmal, Menschen gehen nicht verloren, weil Gott sie dazu bestimmt hätte, sondern weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Dazu ein Hinweis: Unser Text sagt nicht, dass sie den Glauben an die Wahrheit nicht angenommen haben, sondern dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Es geht nicht um intellektuelles Verstehen der Wahrheit, sondern um ein Verstehen mit dem Herzen. Die Liebe Gottes ist kopfmäßig nicht nachzuvollziehen, aber man kann sie sich gefallen lassen und sie von Herzen annehmen. Und das wünsche ich uns nun allen: ein Gottvertrauen mit dem Herzen. Amen.